weihnachtet sehr in der Hörspielkammer des Schreckens.
Auch dieses Jahr verwöhnen wir euch zum Fest der Liebe mit einem feinen Schrotthörspiel.
Frohe Weihnachten
am Arsch.
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Weihnachtshörspiele gibt es viele. Und die meisten davon sind sich sehr ähnlich. Nämlich niedlich, besinnlich und in jeder Hinsicht für Kinder gemacht.
Ausnahmen gibt es wenige. Und eine davon haben wir euch ja bereits vor einiger Zeit präsentiert. Den legendären Hörspiel-GAU mit Namen Mörderische Weihnachten. Erschienen als Folge 8 in der Reihe Dreamland Ungrusel.
Nee, so heißt die Reihe nicht.
Oh, sorry. Dreamland Ungrusel.
Fein. Ganz so kriminell beschissen wie Tommy Knockers ranziges Marzipanklöten-Opus der fidelen Selbstjustiz ist unser heutiges Hörspiel zwar nicht, aber es möchte zumindest ebenfalls gruselig daherkommen. Erschienen ist es nämlich in der Reihe Schauerklassiker der Spätromantik. Und es beginnt mit einem entsprechend düsteren Intro.
Nicht schlecht. Also widmen wir uns nun dem Meisterwerk von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Nämlich...
Und Mausekönig.
Was?
Nämlich Nussknacker und Mausekönig.
Wieso das denn? Ist das nicht so eine Art Märchen?
Doch.
Und das soll gruselig sein? Nee, sorry. Da kannst du den Titel noch so dramatisch vortragen. Nussknacker und Mausebär klingt nicht die Bohne gruselig. Von wegen Schauerklassiker der Spätromantik.
Naja. Der Titel ist wirklich albern, stimmt. Aber wenn man die Geschichte entsprechend gruselig umsetzt?
Hat man sie entsprechend gruselig umgesetzt?
Gott bewahre!
Oh, scheiße!
Aber sie ist ja auch nur Teil einer Reihe mit Hoffmann-Vertonungen. Keine Ahnung, warum man gerade diesen Mumpf als Auftakt gewählt hat, aber wenn die anderen Folgen entsprechend schaurig und gruselig sind...
Und sind die anderen Folgen schaurig und gruselig? Was ist denn Folge 2?
Das öde Haus.
Toll! Also seit Hachi Pitch der Burggeist hat mich kein Titel mehr derart heiß gemacht. Wenn schon öde auf dem Cover steht, ja dann gute Nacht.
Aber wir sind schon wieder viel zu kritisch. Namen sind bekanntlich Schall und Rauch. Es geht auch um die inneren Werte. Zum Beispiel die Auftaktszene mit E.T.A. Hoffmann selbst, gesprochen von David Nathan.
Und mit Michael Pan, der ja im echten Leben Nathans Vater ist. Hier spricht er Hoffmanns Mitbewohner Johannes Kreisler.
Und das hat bei Edgar Allan Poe von Steele doch auch super funktioniert. Da hat die Rahmenhandlung mit dem Mann ohne Gedächtnis und dem rätselhaften Dr. Templeton eine zweite Ebene hinzugefügt und für eine Menge Grusel gesorgt. Und ist das bei Hoffmann und Kreisler nicht ähnlich?
Nicht im geringsten. Kreisler kommt ungefragt mit einem Weihnachtsbaum angeschissen. Die beiden unterhalten sich über Christbaumschmuck und smoken ein Pfeifchen. Dann erzählt Hoffmann Kreisler ungefragt seine neue Geschichte. Seine neue, langweilige Geschichte.
Na sauber. Da wünscht sich der Hörer doch denselben Gedächtnisverlust, den Edgar Allan Poe damals in der genialen Hörspielserie hatte. Um den Scheiß ganz schnell wieder zu vergessen.
Erwähnenswert ist noch, dass Kiki Pan in der Rolle leicht angeschwult rüberkommt, wenn er von dem weihnachtlichen Zierrat und all dem leckeren Zuckerzeug faselt.
Naja, vielleicht war dieser Kreisler schwul und die beiden hatten ein Verhältnis.
Naja, unwahrscheinlich, um nicht zu sagen unmöglich. Es gab nämlich keinen Johannes Kreisler in Hoffmanns Leben. Der hat ihn nur als Kunstfigur erfunden für die Lebensansichten des Katers Murr. Und er hat den Namen als Pseudonym für seine Musikrezensionen verwendet.
Ja, super! Dann ist es ja eine Hammeridee, den flotten Otto hier als echten Charakter auftreten zu lassen. Soll das andeuten, dass Hoffmann mit seinen eigenen Figuren gesprochen hat, oder was?
So oder so. Es wird Patrick Holtheuer nicht gefallen, dass sein Dunstkreis doch nicht der Erste war, der auf die fricke-fracke-dulli-Idee gekommen ist, in Hörspielen Autoren mit Romanfiguren im Auftrag der Zahnkrone durch die Welt zu scheuchen. Aber kommen wir zum eigentlichen Hörspiel. Hoffmann erzählt Kreisler also die Geschichte vom Nussknacker und Mausekönig. Etwas mehr Seriosität, bitte.
Okay, aber du hast recht, der Titel ist schon sehr albern.
Das auf jeden Fall. Es ist Weihnachten im Hause des Medizinalrats Stahlbaum, einem der späteren Beate-Zschäpe-Verteidiger, glaube ich. Die beiden Kinder Marie und Fritz bekommen ihre Geschenke. Darunter auch einen hässlichen, aber nützlichen Nussknacker. Fritz treibt es allerdings zu bunt und steckt alles in den Knacker, was er finden kann, sodass ihm sogleich ein paar Zähne ausfallen. Also dem Nussknacker, nicht Klein Fritzchen.
Komischerweise bekommt er dafür jedoch nicht den Arsch versohlt, sondern nur eine dezente Ermahnung vom künstlich daherbetonenden Papa Kruppstahlbraun. Ich hatte gedacht, dass die Kindeserziehung im 19. Jahrhundert noch etwas anders aussah. Aber sei es drum.
Irgendwann sollen die Blagen dann ins Bett, aber Marie bleibt noch auf, um mit ihren Puppen zu spielen. Und dann hört man eine bekannte Stimme, nämlich die von Santiago Ziesmer.
Ah, cool! Ja, hatte ich ehrlich gesagt auch gehofft. Der wird ja nicht zu Unrecht auf niedliche Lüttewesen besetzt. SpongeBob Schwammkopf, der Pfefferkuchenmann aus dem Film Shrek, Inspektor Miller bei Lady Bedford. Insofern ein cleverer Schachzug, den Mausekönig mit dessen Stimme zu besetzen.
Ja, da hast du in fast allen Punkten recht, mein lieber Michael.
Danke.
Aber er ist nicht der Mausekönig.
Hä? Wieso? Spricht er Marie?
Warum sollte er ein Mädel sprechen? Marie ist ja keine Isländerin. Nein, Santis Little Ziesmer spricht den Nussknacker.
Wieso denn? So ein Nussknacker ist doch schon qua Definition ein stabiler und bissiger Bursche mit einem Maul aus Granit und einer imposanten Statur. Gerne auch in Militäruniform.
Ja Mann, hier halt nicht. In dieser Geschichte ist der Nussknacker ein verzauberter Jüngling, einer der, Zitat, noch nie rasiert wurde und noch nie Stiefel getragen hat.
Okay, ja dann war Santiago mit seinen fast 60 Jahren natürlich doch eine optimale Besetzung.
Kurz darauf taucht jedenfalls auch der böse Mausekönig auf und es beginnt eine Schlacht zwischen dem König und seinen treuen Vasallen auf der einen und dem Ferkelnussknacker nebst den Spielzeugsoldaten des nicht ganz so alten Fritz auf der anderen Seite.
Oh, das ist bestimmt eine geile Sequenz. Die stelle ich mir echt spannend und unheimlich vor.
Ja, dann mach das mal. Denn es ist keine geworden. Es bleibt also bei der Vorstellung.
Wow.
In der Originalgeschichte kommt diese Sequenz in der Tat recht atmosphärisch daher. Die Hörspielumsetzung ist eher ungeil. Santiago macht sich als Soldatenanführer nur so mittelgut, die Soldaten selbst klingen gumpig wie nur was und auch der Mausekönig bleibt weit unter seinen Möglichkeiten. Im Buch ist das durchaus unheimlich, wenn er mit seinen 7 Köpfen aus den Ritzen hervorkriecht.
Allerdings. Und wieso hier nicht?
Weil die Macher anscheinend das abgeliebte Effektgerät von Hans-Werner Kunze auf dem Sperrmüll gefunden haben und dem Mauser so einen hochgepitchten Scheißklang wie bei Ramos und Luft die Flutsch geben. Das klingt dann nicht mehr gefährlich, sondern bescheuert.
Aber holt denn der Erzähler nicht einiges aus der Szene raus? Ich meine, David Nathan ist doch einer der besten Vorleser, die wir in Deutschland haben.
Missverständnis. Nathan ist nicht der Erzähler. Er beginnt zwar damit, die Geschichte seinem Pappen zu erzählen, aber danach ist er bis kurz vor Schluss nicht mehr zu hören. Und alles wird in Dialogform geschildert.
Na super. Da hat man also schon die ideale Erzählsituation mit dieser seltsamen Rahmenhandlung und scheißt dann einen derben Haufen Mäuseködel drauf. Sind die Dialoge wenigstens gut?
Ernst gemeinte Frage? Natürlich nicht. Die sind unglaublich künstlich und klingen so, als ob sie schon vor 200 Jahren veraltet gewesen wären. Das Problem ist, dass in der Geschichte selbst nur wenige Dialoge vorkommen und das meiste quasi als Fließtext erzählt wird. Also musste fast alles neu geschrieben werden. Und so kann man fast sicher sein, dass bei jeder Stelle, bei der man denkt, oh, das ist aber ein sehr krampfiger und künstlicher Dialog aus dem Original, in Wahrheit Stepplaube die Übeltäterin ist.
Wie ätzend. Es ist ja immer die Frage, wie sehr man alte Geschichten anpassen soll, um sie einem modernen Publikum schmackhaft zu machen. Ich würde sagen, besser behutsam modernisiert und leicht zugänglich als originalgetreu und sperrig. Aber neue Dialoge zu schreiben, die veralteter als das Original klingen, das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, schlecht schreiben kann sie gut, die Steff.
Yeah!
Und nicht nur sie. Das Handwerk, aus ranziger Originalwerkmilch noch muffigeren Hörspielquark zu schleudern, beherrschen ja auch Skripttäter wie Marc Gruppe von Titania Medien oder... aber Mensch, wie hieß der noch hier, der auch so mies schreibt?
Alle...
Danke. Also, das Handwerk aus ranziger Originalwerkmilch noch muffigeren Hörspielquark zu schleudern, beherrschen ja auch Skripttäter wie Marc Gruppe von Titania Medien oder alle anderen perfekt. Das ist nicht Back to the Roots, das ist Back to the Ursuppe, entwech mit den blöden Beinen, um als gurkenförmige Hörspielmacher-Amöbe besser im Schmodder treiben zu können.
Aber zurück zu Stepplaube von Ton in Ton. da hätte ich mal wieder einen speziellen Fun-Fact.
Und gute Nacht.
Ich hatte ja vor knapp 20 Jahren mal eine Hörspielsendung im Lokalfunk. Und da war eine der ersten CDs, die ich rezensiert habe, die Produktion Vorbilder von Ton in Ton. Ein positiver Auszug aus der Rezension steht immer noch auf deren Homepage. Ich hatte aber auch eine Geschichte ziemlich negativ besprochen. Quasi wie heute in der Hörspielkammer. Das steht nicht auf der Homepage.
Also wenn deine Funfacts noch etwas weniger funny werden, schneide ich mir vor Vergnügen die Pulsadern auf.
Menno, wie gemein.
Aber gerecht. Also, wo waren wir? Genau, künstliche Dialoge, die vor allem den Kindersprechern von Marie und Fritz ordentlich Probleme bereiten. Auch wenn Detlef Bierstedt als Papa Stahlnetz sich alle Mühe gibt, deren wackeliges Vorgetrage der elend drögen und gestelzten Kacktakes durch gleichwertiges Stochern im Dunkeln etwas abzufedern. Auch nimmt es sehr viel von der Atmosphäre, dass Marie alles, was sie sieht, laut beschreiben muss. Wie gesagt, ein Erzähler wäre geil gewesen.
Da hätte ich noch einen Funfact.
Nee, komm, einer pro Kammer muss reichen.
Ich wiederhole... Menno, wie gemein!
Als nächstes taucht der Pate Drosselmeier auf, gesprochen von Peter Gröger. Und den wiederzuhören macht tatsächlich Spaß. Gröger, der Anfang des Jahres verstorben ist, war ein guter Sprecher.
Absolut. Ich fand ihn ja schon damals als Ferengi Quark bei Star Trek toll. Leider hat er danach im Hörspiel noch eine Menge Quark gesprochen, aber sei's drum. Der Teil, in dem er den Blagen das Märchen von der Prinzessin Pirlipat erzählt, ist dann auch die beste Stelle im Hörspiel.
Mal abgesehen davon, dass die Erzählung zum Teil mit nervigen Scheißklängen untermalt wird. Aber sonst ist die Geschichte von der Prinzessin, dem jungen Mann aus Nürnberg und der Nusskracker-Tuck sicher das Highlight der Story.
Im Gegensatz zu der finalen Schlacht zwischen Nussknacker und Mausekönig. Die findet nämlich komplett hinter einer verschlossenen Tür statt und wir kriegen quasi nichts davon mit.
Und ja, das war auch in der Originalgeschichte so. Aber die Kunst der Umsetzung wäre ja gerade aus so einer Sequenz mehr rauszuholen und dafür bei den dröchten Stellen zu sparen. Ja, hat man leider mal wieder genau umgekehrt gemacht.
Heieieiei. Der Nussknacker ist dann jedenfalls erlöst und führt Marie in sein Reich, das ganz aus Süßigkeiten besteht. Mit Erzähler wäre das sicher klasse geworden, so eher überflüssig. Vor allem das Zuckerballett hätte man sich in dieser Form komplett klemmen können.
Und dann ist auch schon fast das Ende erreicht. Zur Geschichte selbst gibt's nicht so viel zu sagen, die ist originalgetreu übernommen worden. Zu originalgetreu, möchte man sagen. Fragwürdig ist hingegen die Besetzung.
Fritz und Marie werden von Kindern gesprochen. Marie von Cora Gerke, die das im Rahmen der Möglichkeiten gut macht. Wir wissen nicht, wie alt genau sie damals war, aber eindeutig noch ein Kind.
Und dann hat sie Germany's Next Topmodel gewonnen. Ja. Und der Nussknacker wird, wie gesagt, von Santiago Ziesmer gesprochen. Und das ist mindestens unglücklich. Schon wenn er als Jüngling aus Nürnberg auftritt, wirkt das eher seltsam. Okay, Santiagos Stimme hat was Altersloses. Und seine damals 56 Jahre hört man ihm durchaus nicht an.
Und zumindest wird nicht behauptet, dass er im gleichen Alter wie Marie wäre.
Völlig richtig. Mit der kleinen Einschränkung, dass es völlig falsch heißen muss. Detlef Bierschiss sagt wörtlich, seid ihr doch nahezu im selben jugendlichen Alter. Und dann noch,
Kinder, spielt ihr nur derweil hübsch miteinander.
Wie lächerlich. Ja, etwa 9 und 56 ist im Grunde dasselbe jugendliche Alter. Und Santiago klingt richtig wie ein Kind. Mal ehrlich, muss sowas sein?
Zumal die Behauptung, dass die beiden im gleichen Alter sind, in der Geschichte eigentlich gar nicht vorkommt. Vielleicht wollten sie gerade damit dem Hörer weismachen, dass Santiago jünger ist, als man denkt.
Und vernünftig besetzen und den Satz weglassen ging nicht? Naja. Gut, dann haben wir halt eine Stelle, in der der unheimliche Santi-Mann mit der kleinen Marie spielt. Sie spielen ja immerhin nur und er geht nicht dabei und küsst sie auch noch.
Ja, also die beiden kommen sich schon näher. Er hält um ihre Hand an, sie nimmt ihn zum Bräutigam und dann hört man Ziesmer riemig rumknutschen.
Und hat Steve nur Sammy mit der Kleinen und ihren Puppen dann auch noch eine Teeparty im leeren Pool gefeiert, bevor er sie dann herzallerliebst missbraucht?
He's got the whole nuts in his mouth. He's got the whole nuts in his mouth.
Was soll das denn? Das sind ja mehr als nur Pädo-Vibes, die da mitschwingen. SpongeBob, der Held aller Kinder, gibt hier den Pädophilius Fickelmann oder was? Warum denn?
Hättest du übrigens gedacht, dass das in der Originalgeschichte auch nicht vorkommt?
Hast du schon wieder deinen rhetorischen Fragenausschlag?
Laubenstepper hat also sowohl den Hinweis, dass die beiden gleichaltrige Kinder sind, als auch die Kussszene neu hinzugefügt. Das ist ja schon Vorsatz.
Und Aussatz, Bodensatz und der berühmte Satz mit X. Ja, das ist doch mal eine tolle weihnachtliche Wendung.
Ja, und dann ist endlich Schluss. Wir schließen den gleichnamigen Muskel und den Kreis und kehren zurück zu den nicht sehr weisen Nathans. Kreisler gibt Hoffmann ein kurzes literarisches Feedback, das leider nicht die pädophilen Untertöne thematisiert, sondern die Frage, ob das Märchen wirklich für Kinder ist. Und aus die Maus.
Heieiei, das war eine harte Nuss. Jetzt weiß man doch endlich, wo das Sprichwort herkommt.
Klar, weil einem das Hörspiel richtig auf die Nüsse geht. Und ach ja, es gibt noch einen Abspann, in dem die Sprecher genannt werden und alle selber ihren Namen sagen dürfen.
Ah ja.
Und Outtakes, die gefühlt zur Hälfte daraus bestehen, dass die Mitwirkenden die Idee, selber ihren Namen für den Abspann zu sagen, irgendwie scheiße finden und es deshalb erstmal mit dämlich verstärkten Stimmen tun.
Tja, früher waren Outtakes mal heitere Stellen. Heute, wohl auch durch den Marktführer der missinterpretierten Outtake-Auslese Talker Lounge, beinhalten Outtakes wohl mehr oder weniger die unlustigen Abfälle aus dem Papierkorb.
Fazit? Ja, soll wohl. Neben der völlig unsinnigen Einordnung in die Kategorie Schauerklassiker und der sinnfreien Rahmenhandlung bekommt man ein äußerst mittelmäßiges Hörspiel präsentiert.
Übrigens das erste Hörspiel nach dieser Geschichte, wie mehrfach auf Cover und Inlay betont wird. Als ob das was Gutes wäre. Die anderen Hörspielmacher waren wohl einfach nur schlauer.
Was man nicht oft sagen kann. Das Hörspiel leidet stark unter dem fehlenden Erzähler und den vielen krampfigen Dialogen. Ist ansonsten aber halb so wild. Da gibt's Schlimmeres. Natürlich auch schon bald in der Hörspielkammer des Schreckens.
Es ist wieder Weihnachten. Wieder geht ein Jahr, das aus Hörersicht ein Reinfall war. Wie kann es sein, so fragen wir, ganz ernsthaft interessiert, dass ihr nur Schrotthörspiele produziert. Für das arme Hörerohr seid ihr die Schmerzgaranten. Darauf antwortet beschwingt der Chor der Hörspieldilettanten. Wir folgen der Straße der Schönreder Allee, die hat ganz viele Löcher, doch das tut uns nicht weh. Wir fallen auf die Schnauze bei Sonne und bei Schnee, doch bleiben auf der Straße der Schönreder Allee. Doch bleiben auf der Straße der Schönrederallee. Jeden Freitag bringen sie neuen Schrott heraus, den anzuhören hält kein Schwein mehr aus. Und selbst der hinterletzte Dreck wird stolz neu aufgelegt. Wo bleibt der Hörer, den das noch aufregt? Man sich auch profiliert in den Hörspielforen,
jedes Qualitätsgespür hat man dort verloren. Sie folgen der Straße der Schönreder Allee, gepflastert mit Kassetten und mancher Schrott-CD. Für sie gibt's keine Rettung, keinen ADAC, doch sie sind auf der Straße der Schönreder Allee. Ja, sie sind auf der Straße der Schönreder Allee. Und wenn das Jahr zu Ende geht beim Silvesterpunsch, dann hätten wir noch einen kleinen Wunsch. Ein Fitzelchen mehr Anspruch, nur und Feingefühl, sonst wird auch nächstes Jahr ein Trauerspiel. Doch sie singen noch vereint, die Hörspiel-Ignoranten.
Wir sind sicher nicht gemeint und ihr, die Querulanten.
Wir folgen stur der Straße der Schönreder Allee. Sie nimmt niemals ein Ende, das finden wir okay. Wir sind eine Familie ohne Privat-CD. Tanzen auf der Straße der Schönreder Allee. Wir tanzen auf der Straße der Schönreder Allee. Wir folgen jetzt der Straße der Schönreder Allee. Die hat ganz viele Löcher, doch das tut uns nicht weh. Wir fallen auf die Schnauze.
Beim nächsten Mal gibt's Pfeifenwichs vom Allerfeinsten, wenn es heißt:
Edgar Wallace löst den Fall. Folge 1: Der unheimliche Pfeifer von Blenheim Castle.
Ich kann's kaum erwarten. Oder mein Erbrochenes so lang zurückhalten?
Musst du ja auch nicht sehr lange, kommt ja schon in 3 Tagen. In diesem Sinne, frohes Fest!
Frohes Fest!
Hoffmann erzählt Kreisler also die Geschichte vom Nussknacker und Mausekönig. Etwas mehr Seriosität. Und zum 3. Mal falsch gemacht. Warum sollte er ein Mädel sprechen? Marie ist ja keine Isländerin, wenn man mir diesen kleinen Gabriel Byrne... Er beginnt zwar damit, die Geschichte seinem Pappen zu erzählen, aber danach...
Oh ja, denn beim nächsten... Ausnahmen gibt es wenige und eine davon haben wir euch auch.
Und sind die anderen Folgen schaurig und gruselig? Was ist denn voll? Kreisler kommt ungefragt mit einem Weihnachtsbaum angeschissen. Die beiden unterhalten sich über Christbaumschmuck und smoken ein Pfeifchen. Dann erzählt Hoffmann Kreisler ungefragt. Aber kommen wir zum eigentlichen Hörspiel. Oder zum eigentlichen Hörspiel. Nee, oder doch? Aber kommen wir zum eigentlichen Hörspiel.
Ja.
Aber kommen wir zum eigentlichen Hörspiel. Habe ich das jetzt ansatzweise gemacht, so wie ich es vorher mir erbettelt hatte, dass ich es richtig mir gedacht habe?
Mit dem Hörspiel oder den Rest?
Oh. Es ist Weihnachten im Hause des Medizinalrats Stahlbaum, einem der späteren Beate-Zschäpe-Verteidiger, glaube ich. Scheiße, ist er wild. Mittendrin erst merkt, dass der in eine andere Richtung...
Das ist ja lustig. Ja. Konntest du nicht mit rechnen.
Nee.
Auf was denn? Papa Krupp-Stahlbraun oder Papa Krupp-Stahlbraun? Nee.
Wie hieß der denn echt?
Stahlbaum. Von Papa Krupp-Stahl.
Krupp-Stahlbraun.
Von Papa Krupp-Stahlbraun.
Ach, okay. Ich glaube, das ist so ein Quatschwort. Was du jetzt sagst, stimmt einfach.
Okay.
Wie es rauskommt.
Ich hatte gedacht, dass die Kindeserziehung im 19. Jahrhundert noch etwas anders aussah. Aber sei es drum. Und nochmal.
Hey, yay.
Aber sei es drum. Tolle Klangmelodie, aber die bleibt jetzt.
Ja, natürlich. Wenn man mir diesen kleinen Gabriel Burns-Jokus verzeihen mag. Nein, Santi...
Okay, ja, dann war Santiago mit seinen fast 60 Jahren natürlich doch eine optimale Besetzung.
Klingt jetzt natürlich ein bisschen ironisch. Ich weiß nicht, ob das soll.
Das klang jetzt aber auch ein bisschen ironisch.
Nee, hab das, ne?
Haben wir.
Und dem Ferkelnussknacker nebst den Spielzeugsoldaten des nicht ganz so alten Fritz auf der anderen Seite. Nimmst du?
Ja.
Oh, das ist ja widerlich. Pardon, muss ich nochmal?
Ja, also er ging, aber ich glaube, du kennst es halt besser.
Aber ist die Richtung ja gut? Oder?
Ja, also, ja, okay, nur ein bisschen gut. Mehr Spielfreude. Also,
achso, darf noch mehr sogar?
Ja, ja. Oh, das ist bestimmt eine geile Sequenz. Die stelle ich mir echt spannend und unheimlich vor.
Ja, dann mach das mal. Denn es ist keine geworden. Es bleibt, ja. Es bleibt also bei der Vorstellung.
Wow.
In der Originalgeschichte kommt diese Sequenz...
Das muss man erstmal hinkriegen.
Na, schlecht schreiben kann sie gut, die Stepp.
Und yeah! Oh, sorry. Ich hatte aber auch eine Geschichte ziemlich negativ besprochen.
Ja, negativ, bist du festgegangen? Das was bringt. Gespannt. Also, wenn deine Fun Facts noch etwas weniger funny werden, schneide ich. Genau, künstliche Dialoge, die vor allem den Kindersprechern von Marie und Fritz neuer Gedanke.
Ich fand den schon damals als Ferengi Quark bei Star Trek toll. Leider hat er danach ein Hörspiel. Mit Erzähler wäre das sicher klasse geworden. So eher. Ja, das war so ein. Super
geworden. Ich hörte den Fluss aus Gelben davon treiben.
Yellow River.
Ja, genau. In der Schokoladenfabrik
Fritz Honka. So. Menschenfleisch.
Ja, zum goldenen Ticket. So, bitte sehr.
So. Ja, die sind heute alle schon verbraucht. So. Lauf ist das.
Ja.
Wobei möglicherweise Willy Wonka mehr Leute umgebracht hat in seinem Film als Fritz Honka in der Realität. Ne?
Ja? Wie viele hat er umgebracht?
Na, eigentlich doch alle Kinder, bis auf Charlie.
Nee,
oder?
Ich meine jetzt Fritz Honka.
Also, ich meine, es ist ja unklar, ob Willy die wirklich umgebracht hat.
Nee, am Ende gehen die alle weg. Also ja, im Film zumindest.
Nicht in allen. Ich glaube, in dem neuen Film, aber nicht im alten oder so. Honka weiß ich gar nicht, so viel hat er nicht. 3 oder 4, glaube ich. Reicht ja für.
Also, da machen die da so einen Aufriss von. Mein Gott nochmal.
Mit Erzähler wäre das sicher klasse geworden. So eher.
Du musst doch mal husten, du hast die ganze Zeit. Zumal die Behauptung, dass die beiden im gleichen Alter sind, in der Geschichte eigentlich gar nicht vorkommt. Hm. Vielleicht.
Das ist ja privat.
Das weiß ich auch nie genau. Es fängt privat an und dann denke ich, ach, das passt noch. Vielleicht wollten sie gerade da mit dem Hörer weismachen, dass Santiago jünger ist, als man denkt. Ne, ist alles Mist, Entschuldigung. Nun.
Was?
Hast du es auch gehört?
Ja. Aha, und hat Steve Buscemi mit der Kleinen und ihren Puppen. Ah, Buscemi muss, ja.
Wie heißt es denn jetzt in echt?
Also Buscemi habe ich jetzt letztes
ganz
gehört.
Sicher?
Ja, das war die letzte Variante.
Wo
die
hast du es denn gehört? Das ist,
von
das
in einer englischen Rezension.
Steve Buscemi, it's an honor to have you.
Buscemi.
Thank you.
Buscemi, ne?
Ja, Buscemi.
Buscemi.
Hast du schon wieder deinen rhetorische Fragen-Ausschlag?
Laubenstepper hat also sowohl den Hinweis, dass die beiden gleichaltrige Kinder sind, als auch die Kussszene neu hinzugefügt. Das ist ja schon Vorsatz, ja, geil entwickelt. Also, Laubenstepper hat sowohl den Hinweis, dass die beiden gleichaltrige Kinder sind. Gleichaltrige Kinder sind. Also. Kreisler gibt Hoffmann ein kurzes literarisches Feedback, das. Und ach ja, es gibt noch einen Abspann, in dem die Sprecher genannt. Oh, scheiße. Weil einem das Hörspiel richtig auf die Nüsse geht. Und ach ja.
Sehr schön.
Die gefühlt zur Hälfte daraus bestehen, dass die Mitwirkenden die Idee, selber ihre Namen für den Abspann.
Ah ja. Heute wohl auch durch den Marktführer der missinterpretierten Outtake-Auslese Talker Lounge beinhalten. Wie mache ich das jetzt? Talker Lounge? Talker Lounge?
Talker Lounge.
Also die richtige
Lounge.
Ja, ja, ich meine, genau. Also ich mache jetzt nicht, nicht der deren, sondern sozusagen, wie wir meinen, wie es müsste. So.
Wie wir meinen und der Duden und die ganze verfickte Welt.
Woo!